Ja, ihr Lieben, hier in der Gemeinde, auch ihr zu Hause, ich lade euch ein, mit mir zusammen Gottes Wort aufzuschlagen, den Römerbrief, Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. Römer 11, 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich darf heute gemeinsam mit euch den vielleicht herrlichsten Text oder einen der herrlichsten Texte aus dem ganzen Neuen Testament näher anschauen. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe diesen Text ausgesucht, weil der letzte Teil davon, der allerletzte Teil, Vers 36b, in den nächsten Wochen hier hinter uns, wo noch ein paar Kabel raushängen, da kommen noch mal Lichter hin, an der Wand stehen wird. Es ist ein Vers, den wir für die nächsten Jahre wahrscheinlich als Leitvers, als Sinnbild unserer Gemeinde in den Vordergrund rücken möchten. Ein Vers, den wir jeden Sonntag sehen, wenn wir in diesen Raum hineinkommen, wenn wir uns hier zum Gebet treffen am Mittwoch, dann soll uns dieser Vers in die Augen springen und uns leiten, uns führen. Der Vers aus Römer 11, 36b: Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Was würdest du sagen, und ich bitte dich wirklich mal im Kopf eine Antwort darauf zu finden, was ist das höchste Ziel unserer Gemeinde? Wenn dich jemand fragt, wer seid ihr eigentlich, was ist euer Ziel? Was würdest du sagen? Ist oft gar nicht so leicht, aber in Gesprächen ist es eben so, dass man unverhofft, ohne dass man sich jetzt stundenlang darauf vorbereiten kann, gefragt wird, was ist euer Ziel? Was ist euer Leitbild? Ist es Nächstenliebe, wie wir es ganz, ganz oft hören? Ist es vielleicht Glaube, Demut, Einfluss auf die Gesellschaft? Das wird ganz, ganz groß im Kommen, auch in vielen evangelikalen Gemeinden. Einfluss, gesellschaftsrelevant sein. Ist es das, was unser Ziel ist, oder was ist es? Wir sind überzeugt, dass das unser Ziel ist. Römer 11, 36. Dass wir eine Gruppe von Menschen sind, eine Gemeinschaft von Menschen, die ein Ziel haben, die einen Wunsch haben. Und dieser Wunsch ist es, Gott alle Ehre zu geben. Die Ehre, die ihm gebührt von allen Menschen, ihm mit Leidenschaft, mit Freude, mit Hingabe, mit Bereitschaft für Verluste, diesen Weg zu gehen und ihm Ehre zu geben. Ich glaube, niemand hat es jemals mehr auf den Punkt gebracht als die Puritaner 1647. Das waren Gläubige, eine Glaubensbewegung in England, Puritaner, also die Reinen, das war eigentlich eine Art Spottname für sie, aber sie haben sich dann gerne so genannt, wenn so über sie gespottet wurde. Sie wollten wirklich die Reinen sein. Und sie sagten das in der allerersten Frage, in dem kurzen Katechismus, im kürzeren Westminster-Katechismus, da beginnt es mit dieser Frage. Was ist das höchste Ziel des Menschen? What is the chief end of man? Und die Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen oder Gott zu ehren und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wäre das deine Antwort, wenn dich jemand fragt, morgen auf der Arbeit, was ist euer Ziel? Gott zu verherrlichen, Gott Ehre zu geben. Und es ist die wunderbarste, herrlichste Vision, die mir, die auch uns als Leitung vor Augen stehen kann, dass wir eine Gemeinde sind, eine Gemeinschaft von ganz normalen, einfachen Menschen, die wahrscheinlich morgen an der Drehbank stehen oder am Waschtisch oder wo auch immer, die aber erfüllt sind mit der Anbetung für Gott, die mit größter Freude, mit Hingabe Jesus nachfolgen und alle Bereiche des Lebens, Familie, Ehe, Arbeit, Haus, Freizeit, Finanzen, alle Bereiche des Lebens unter seine gute Herrschaft stellen. Aber wie ist es so oft, wie ist die Realität im Leben? Wie sieht unser Alltag so oft aus? Mein Alltag, mein Gefühlsleben. Kürzlich Psalm 88 gelesen. Und in Psalm 88, 2 bis 5, da schreibt der Psalmist, Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Kennen wir das? Dieses Gefühl ist im Leben? Natürlich kennen wir es. Schenk meinem Flehen ein offenes Ohr, denn meine Seele hat schon mehr als genug Leid erfahren. Ich bin an der Schwelle des Todes angelangt. Man hält mich für einen, der dem Grab schon nahe ist. Ich bin ein Mensch ohne jede Lebenskraft. Kennen wir das, diese Gefühle, diese Einstellung zum Leben? Wie bringen wir das zusammen? Diese zwei Bilder, diese Vision, eine Gemeinschaft von Menschen zu sein, die voranschreiten im Glauben mit diesem einen Ruf, mit diesem Lied auf den Lippen, Gott allein die Ehre, und andererseits mit diesem Kampf im Leben. Diesem Leben, das so voller Sünde ist. Und ich rede nicht von anderen, ich rede von uns selber. Leid, Krankheit, Sorgen, Lasten, Corona-Zeit, behalte ich den Job, behalte ich ihn nicht. Und all das, was uns aufwühlt. Wie also geht es, wie funktioniert es, dass wir so eine Gemeinde mehr und mehr werden? Wir sind es, wir wollen Gott die Ehre geben, oder? Amen? Natürlich wollen wir es. Aber wir wollen da wachsen, voranschreiten. Wenn wir in 5 Jahren zurückschauen und sagen, Herr, das hast du getan bei uns. Menschen kamen zum Glauben. Ehen wurden vielleicht gerettet. Beziehungen wieder sind in Ordnung gebracht worden. Männer und Frauen, die für dich leben. Da wollen wir voranschreiten. Aber wie? Durch Motivationspredigten? Ihr Lieben, bitte lasst uns doch. Nein, so funktioniert das nicht. Nein. Wir wollen das tun, was Paulus tut in diesen 4 Versen. Denn diese 4 Verse sind eingebettet in die wahrscheinlich herrlichsten, ihr hört viele Superlative heute von mir, in die herrlichsten 11 Kapitel des ganzen Neuen Testaments. 11 Kapitel lang hat Paulus ein einziges Ziel gehabt, den Römern und der Gemeinde Jesu klar zu machen, was das rettende Evangelium Gottes ist. 11 Kapitel lang. Ich habe monatelang diese 11 Kapitel einmal gelesen und ich bin immer noch lange nicht durch. Die Bibel ist da ganz voll und jedes Mal, wenn man es liest, muss man neu nachdenken. Was meint er jetzt damit? Wie ist es zu verstehen? Er wühlt sich systematisch und auch logisch durch all die Fragen, die mit dem Evangelium zusammenhängen. Und unsere vier Verse, die mit diesem Ausruf O beginnen, sind der Lobpreis, die darauf folgen. Theologie, Lehre, Römer 1 bis 11, führt zur Anbetung. Theologie führt zur Anbetung. Und deswegen können wir sagen, und ich will das einmal voranstellen vor den Text und es dann darlegen, was ich damit meine, eine Gemeinde sein, die so in der Erkenntnis Gottes wächst, Theologie, dass wir ihm in allen Bereichen des Lebens die Ehre geben. Anbetung. Und die Frage, die ich zu Beginn stellen will, und dann wollen wir diese vier Verse untersuchen, ist, warum eigentlich? Warum gebührt Gott alle Ehre? Warum ist das so? Gott gebührt alle Ehre von uns als Gemeinde und von dir in deinem Leben, weil ein unfassbarer Reichtum in ihm ist und von ihm ausgeht. Paulus schreibt in 33, den ersten Teil, 33a in Kapitel 11, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Dieses Wort O steht tatsächlich hier im Urtext. Ich dachte anfangs vielleicht, es wäre eine Art Übersetzung, um dem mehr Ausdruck zu verleihen. Aber Paulus schreibt hier wirklich diesen Ausruf rein, den schreiben wir normalerweise nicht. O, das sagen wir, aber wir schreiben es nicht. Das gehört eigentlich nicht zur sachlichen Schriftsprache. Und dieses Wort O ist ein einziger Ausruf der Verwunderung. Und wir kennen dieses Wort, wenn uns was völlig überrascht, begeistert, etwas, womit wir nicht gerechnet haben oder etwas, was wir sehen und wir wollen es irgendwie zum Ausdruck bringen, dann haben wir dieses Wort O. Und anscheinend hatten damals die Juden und Griechen dieses Wort auch oder eben ein Platzhalter dafür. Wir sagen nichts Inhaltliches damit, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. O, Verwunderung, Lob, Freude, Begeisterung. Und das ist es, was Paulus, was in ihm aufkommt, nachdem er Seiten über Seiten diktiert hat, was Gott gemacht hat in dieser Welt, um Sünder zu retten. Und jetzt mündet das Ganze in diesem O Tiefe des Reichtums. O unendliche Tiefe all dieser Dinge, die Gott für uns getan hat. Und er erklärt näher, was er mit diesem Reichtum meint. Es ist ein Reichtum sowohl der Weisheit Gottes als auch seiner Erkenntnis. Was ist dieser Reichtum? Was ist dieser Reichtum? Ich will mit euch in diesem ersten Punkt, dieser unfassbare Reichtum, einen Vorgeflug einmal über die 11 Kapitel aus Römer machen. Wir werden hier nicht die Verse einzeln lesen, sondern ich will einfach nochmal die Themen vorstellen, die wir kennen und die uns aber so oft kalt lassen. Wobei Paulus ein O hervorkommt, ist so oft Gleichgültigkeit da. Und lasst es uns hören, als würden wir es das erste Mal nochmal hören, das Durchdenken mit all unserem Verstand und Gott wirken lassen in unseren Herzen, dass auch in uns neu dieses O hervorkommt, wenn wir genau das hören. Wir lesen in Römer 1, 16 und 17 die kürzeste Zusammenfassung des Römerbriefs. Das ist das Motto oder die Kernbotschaft in den Versen 16 und 17, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, wie sollte ich auch? Nein, es ist Gottes Kraft. Es ist eine Kraft. zum Heil jedem Glaubenden. Also diese Botschaft ist eine Botschaft voller Kraft, voller Energie, voller Macht, die in das Leben der Menschen kommt, die sie verstehen, im Glauben annehmen und ihr Leben danach ausrichten. Und warum brauchen wir diese Kraft des Evangeliums so sehr? Weil unser Zustand fürchterlich ist. Und diesen Punkt muss ich gar nicht beweisen, wir müssen einfach unsere Augen auftun. Unser Zustand ist fürchterlich. Und wir sind nicht kurz vor dem Abgrund, jetzt 2020, alles ist schlimm, das war es schon immer. Müssen wir das Alte Testament lesen, da reibt man sich ja manchmal die Augen, zu was der Mensch in der Lage ist. Und deswegen liegt Gottes Zorn, der Zorn des lebendigen Gottes über jedem Menschen. Das zeigt Paulus in den Versen ab 1 Vers 18 bis 3 Vers 20, dass jeder Mensch unter dem Zorn und dem Gericht Gottes steht. Warum? Weil Gott Unrecht nicht egal ist, sondern weil Unrecht und Sünde von ihm gehasst, verabscheut wird, und das zu Recht. Und anstatt Gott zu danken und zu anbeten, wenn wir die in die Natur sehen, so Paulus sein Gedankengang in den ersten Versen ab 1 Vers 18, tauschen wir seine Herrlichkeit und die Ehre für ihn gegen irrwitzige Götzen aus. Sinnlose Kreaturen aus Holz und Stein, welche Tiere, Buddhas, Gesundheit, Sterne, Fitness, Reichtum, Sex, Erfolg, wir können hier irgendwas reintun, dass wir anbeten, für das wir leben, aber nicht die Herrlichkeit und die Größe und die Ehre Gottes. Und die Folge, so Paulus sein Gedankengang dann am Ende des ersten Kapitels, ist eine Abwärtsspirale der Verdorbenheit. Das Ganze dreht sich immer weiter und dreht sich immer weiter in den Abgrund, sodass die Menschen, damit endet Kapitel 1, die das einmal selber tun, all diese widerlichen Dinge, das nicht nur für sich machen, sondern ihre größte Freude daran haben, wenn andere das auch tun. Aber Gottes größter Zorn liegt auf den Menschen, die versuchen, durch ihre eigene Moral, durch ihre eigene Anstrengungen und Regelkodexe über anderen Menschen zu stehen und damit auch über Gott zu stehen. Das zeigt er in Kapitel 2 und in Vers Kapitel 3 hinein. Sodass sein Fazit in 3 Vers 10 ist, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Und das ist der Zustand, den wir verstehen müssen, um zu verstehen, was dieser unfassbare Reichtum des Evangeliums ist. Denn ab Kapitel 3, Vers 21, da geht es nicht mehr um Gottes Zorn, sondern um Gottes Gnade, um die Kraft des Evangeliums. Gott schenkt dem Menschen seine Gnade, weil ein anderer den Fluch und die Strafe der Sünde auf sich genommen hat. Lieben wir diese Botschaft noch? Ist sie uns vor Augen, dass das Licht in unsere Dunkelheit kommt, weil Jesus unsere ganze Hoffnung ist, die ganze Hoffnung in seinem Tod, in seiner Auferstehung liegt, weil er der Ausweg ist. Und ich muss es glauben, ich muss es verstehen, ich muss diese Gnade begreifen und Buße tun und umkehren. Und wer darauf seine Hoffnung legt, der bekommt die ganze Gerechtigkeit Jesu Christi zugesprochen. Ich ziehe meinen alten Menschen aus und ich ziehe Jesus Christus an. Das ist Paulus sein Gedankengang ganz zusammengefasst in den Kapiteln 3 und 4 aus Römer. Und ab Kapitel 5 bis Kapitel 8, da finden wir jetzt die herrlichsten Zusicherungen Gottes, die er jedem Sünder gibt. Zusicherungen, das dürfen wir nicht vergessen, an die Menschen, die ja eigentlich unter seinem Zorn stehen. Die erste Zusicherung ist Frieden mit Gott. Ich darf Frieden mit ihm haben. Kapitel 5. Gottes Liebe wird ausgegossen. Sie ist wirklich da. Sie ist in meinem Leben, weil mir vergeben ist, weil ich in Christus bin. Und jetzt darf ich in der völligen Neuheit des Lebens, so nennt Paulus es in Römer 6, in der Neuheit des Lebens leben, wo die Sünde keine Macht mehr über mich hat, wo ich früher gar nicht anders konnte, als im Streit zu leben, kann ich es jetzt nicht nur, ich muss es sogar anders tun, weil die Sünde keine Macht mehr, keine Herrschaft über mich hat, weil Christus jetzt Herrschaft über mich hat. Das wurde gesprengt, diese ganze Abwärtsspirale, und ich darf jetzt frei sein. Und die Taufe, Römer 6, ist das Bild dafür, weg mit dem Alten, begraben und Herr mit dem Neuen, auferstanden mit Christus. Neues Leben. Und nicht nur in diesem Leben, sondern auch die Hoffnung auf ewiges Leben. Die Hoffnung, beim Herrn zu sein. Und dann Kapitel 8, der Beweis dafür, dass es wirklich so ist, ist der Heilige Geist. Mein Mensch, mein neuer Mensch in mir, ruft aus mit dem Heiligen Geist, aber Vater, zu Gott darf ich es sagen. Und auch die Gewissheit, die nächste Zusicherung, dass diese ganzen Leiden, unter dem gerade alles ächzt, dass die Leiden aufhören werden. Und dann diese unendlich herrlichen Verse aus Römer 8. Wenn Gott für uns ist, wenn Gott für dich jetzt ist, wer gegen uns? Wer? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann mich jetzt mehr scheiden von ihm. Ich bin fest in seiner Hand. Und dann Römer 9 bis 11, hochkomplizierte Kapitel, da raucht einem der Kopf, wenn man das liest. Argument an Argument schließt sich an, wo Paulus auf verschiedene Fragen jetzt noch einmal eingeht, die dann aber aufkommen. Denn die Frage für uns alle und für die Römer war ja, ja, aber hält Gott diese Zusicherung auch? Weil die Juden gehen ja gerade einen ganz anderen Weg, die sein Volk sind. Was ist, kann ich ihm vertrauen, wenn er das mit den Juden gemacht hat offensichtlich, dass sie jetzt nicht mehr sein Volk sind, sie sind zerstreut in der Welt. Was ist dann mit diesen Zusicherungen für die Gemeinde? Und Paulus zeigt jetzt hier so klar auf, dass Gott Israel nicht verstoßen hat, dass ein Überrest da ist. Aber dass Gott es mit der Gemeinde genauso, dass er sie ohne ihr Zutun damals gerettet hat und dass er es auch heute noch tut. Er hat damals in Israel Menschen in seiner Souveränität zu seinen Kindern gemacht und er tut es heute in der Gemeinde. Und dabei ist Gott nicht ungerecht, sondern er ist dem gnädig, dem er gnädig sein will. Er ist Gott. Wen soll er fragen? Dich oder mich? Und dann kommt die nächste Frage auf, ja, aber warum tadelt Gott dann noch? Wenn er Menschen zu sich ruft in seiner Gnade, warum bestraft er dann die anderen? Und wisst ihr, was Paulus seine Antwort ist? Willst du mit Gott rechten? Lass uns das Gericht eröffnen. Was willst du ihm sagen? Willst du mit ihm streiten? Hast du ihn verstanden? Und in seiner Macht lässt Gott, Römer 10, ein ganzes Volk erblinden. Warum? Um die ganze Welt sehen zu machen. Und von jetzt an wird es auf der ganzen Welt gepredigt, hier in Böbingen. Vor 2000 Jahren war hier Wald und wurden hier Götzen angebetet. Heute stehen wir hier und predigen, genauso wie auch in anderen Ländern, dass im Namen Jesu Rettung ist und Gott sich ein Volk aus der ganzen Menschheit macht. Und dann Römer 11, aber es wird die Zeit kommen, wo Gott seinem Volk Israel wieder die Augen öffnen wird und sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden glauben. Das in einem schnellen Flug die Botschaft von Römer. Und jetzt kommt Paulus in Kapitel 11, Vers 33 an und jetzt hält sie nicht mehr. Wahrscheinlich hat er alles gesagt, was er sagen wollte. Und ich sehe ihn in seinem Zimmer auf- und ablaufen und diktieren, vielleicht die Hände auf dem Rücken und nachdenken. Und was, wie kann er das möglichst genau geleitet vom Heiligen Geist sagen, dass die Menschen verstehen, wie groß Gottes Gnade ist? Und dann bricht es aus ihm heraus. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Und wie ist es passiert? Paulus bricht nicht in Anbetung aus, er gibt Gott nicht die Ehre, weil die Lichter gerade so schön gedämmt waren und so eine einfühlsame Musik gespielt wurde und er sich jetzt so danach fühlt, das stimmt jetzt ein. Nein, gar nichts. Er hat nachgedacht. Er hat mit Gott gerungen, um ihn zu verstehen. Er wollte die Lehre verstehen, er hat sie diktiert und aufgeschrieben und dann bricht es aus ihm heraus. Diese Lehre führt dazu, dass er Gott alle Ehre geben will. Der erste Grund also, warum Gott die Ehre gebührt, ist wegen diesem unfassbaren Reichtum des Evangeliums. Ihr Lieben, wenn wir sein Wort lesen und wir finden dieses Evangelium auf jeder Seite der Bibel, dann lasst uns innehalten. Und wenn wir nur einen Vers morgens lesen, dann lasst uns innehalten und bei diesem Vers stehen bleiben, darüber nachdenken, nachsinnen. Und wir werden merken, wenn wir sein Wort zu uns reden lassen, dann werden wir diesen Reichtum immer mehr verstehen und unser Leben wird Wendungen bekommen. Dieses Ziel, alle Bereiche des Lebens unter seine gute Herrschaft zu stellen und ihm die Ehre zu geben, wird immer mehr in unser Leben hineingewoben werden. Der zweite Grund, warum Gott alle Ehre gebührt, nach dem unfassbaren Reichtum des Evangeliums, ist sein unergründlicher Ratschluss. Unfassbarer Reichtum, unergründlicher Ratschluss. Oder wir könnten auch sagen, sein unergründlicher Wille. Paulus schreibt, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Jetzt folgen zwei Zitate aus Jesaja und Hiob. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Wer? Oder wer hat sich zuvor gegeben? Oder wer hat ihm zuvor gegeben? Und es wird ihm vergolten werden? Die offensichtliche Antwort auf diese beiden rhetorischen Fragen ist niemand, niemand. Gottes Wille steht so weit über uns. Seine Wege, seine Gerichte sind so erhaben, dass wir sie nicht verstehen können und dass er uns schon gar nicht fragt, was sein Wille sein soll. Er ist Gott. Und diese Verse sind aber auch bezogen auf das Evangelium, auf das Verständnis des Evangeliums. Und wenn wir den Römerbrief lesen, ernst lesen, kommen uns viele Fragen auf, die wir stellen und auf die wir keine Antwort haben. Weder von der Bibel noch von unserer Logik. Wenn wir zum Beispiel Römer 1 lesen, dass alle Menschen unter Gottes Zorn stehen,
dann kommt doch unweigerlich die Frage auf, und die stellt meine vierjährige Tochter mir, aber warum gibt es das Böse? Warum gibt es nicht vielmehr nur das Gute, Gott? Warum ist da Böses? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann eins sagen, weil es Gott die Ehre gibt, weil alles in diesem Universum Gott die Ehre gibt, aber ich kann es nicht logisch beantworten und die Bibel gibt uns keine Antwort darauf. Das meinen diese Verse, wenn Paulus schreibt, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Eine weitere Frage, wenn wir den Römerbrief lesen, wird dann sein, ja, aber warum hat Gott es dann zugelassen, dass der Mensch in Sünde fiel? Auch hier, es gibt Antworten, wir können das teilweise verstehen, aber nicht ganz. Ich kann jetzt keine systematische Abhandlung machen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, also folgt. Ich weiß es nicht. Nicht vollständig. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Oder eine weitere Frage, wenn wir ernst sind und sie uns stellen, ist, Gott, warum hast du so eine grenzenlose Güte, dass du diese Rebellion des Menschen gegen dich so lange erträgst? Wie geht es Gott, dass du das seit Jahrtausenden erträgst, dass der Mensch gegen dich lebt und rebelliert, obwohl er dir gehört? Und du lässt uns leben, du lässt das Ganze hier nicht einfach in Luft auflösen. Warum? Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Nur wenn wir Römer 8, Vers 9 lesen, muss uns die Frage kommen, es geht gar nicht anders. Gott, wieso ich? Wieso hast du mir deine Gnade gezeigt? Wieso hast du mich erwählt? Du kennst mich doch. Du kennst doch meine Sünde. Warum ich? Und warum nicht der andere? Alles, was bleibt, ist zu sagen, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Und wenn wir so die Bibel lesen und Gott Gott sein lassen, in seinem unergründlichen Ratschluss für uns, dann passiert das, was viele von uns erlebt haben auf ihren Knien. Wir geben ihm die Ehre, weil sie ihm zusteht. Und wir wollen möglichst viel begreifen, deswegen gibt es ja den Römerbrief, dass wir es tun. Wir wollen verstehen und ringen mit den Worten und setzen das Bild des Evangeliums und des Rettungsplans Gottes zusammen, aber dann kommen wir an diese Punkte. Und dann lassen wir Gott Gott sein und tun das, was Paulus tut. Wir rufen aus und loben ihn und ehren ihn. Und sagen das, was der Psalmist im Psalm 115, Vers 3 sagt. Unser Gott ist im Himmel und was er will, das macht er auch. Unser Gott ist im Himmel und was er will, das macht er auch. Es ist ein unergründlicher Ratschluss. Hier vor allem bezogen auf das Evangelium, aber auch in jedem anderen Bereich unseres Lebens. Kannst du das Puzzle deines Lebens zu einem ganzen Bild zusammenfügen? Und jeden Punkt mit dem anderen verbinden, warum er so ist, wie er ist und warum er so läuft, wie das Leben so lief, wie es lief? Ich denke nicht. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn man zurückdenkt und dann eine kleine, winzige Entscheidung seines Lebens denkt. Es kann sein, in den Zug damals gestiegen zu sein und seine Frau fürs Leben getroffen zu haben und denkt sich, wäre ich damals nicht in den Zug gestiegen, hätte ich sie nie getroffen und wäre nicht 75 Jahre mit ihr verheiratet gewesen oder ähnliches. Es gibt so winzige Dinge, die so zufällig nebenbei manchmal da sind oder ein Gesprächsfetzen, den man aufschnappt und deswegen entscheidet man sich, ich mache diese Ausbildung oder ähnliche Dinge. Und wir denken im Nachhinein, diese kleine Entscheidung hat den Rest meines Lebens gelenkt. Und im Glauben wissen wir, es war nicht eine kleine Entscheidung, die einfach nur irgendwie da war aus Zufall. Nein, es war sein unergründlicher Ratschluss. Es war Gott, der es gemacht hat, der es geführt hat, der mich zu diesen und jenen Dingen bewegt hat. Aber auch wenn wir Leid erfahren, Krankheit erfahren, Tod erfahren, wo jeder Mensch, der Gott nicht kennt, innerlich zerrissen wird, weil er keine Antwort darauf hat, weil es der Zufall ebenso wollte, können wir sagen, nein, unser Gott ist im Himmel und er tut, was immer ihm gefällt. Und er ist ein liebender Vater und ich bin in seiner Hand. Und alles, was ich sagen kann, ist, dass es ihm gerade nicht ausgerutscht ist, dass er, der die Sterne und das Universum schuf, dass mein Problem ihm wahrscheinlich nicht zu groß ist und er gerade überrascht ist und denkt, oh, da hätte ich besser aufgepasst. Nein, sein unergründlicher Ratschluss lenkt und führt uns. Und was ist unsere Reaktion darauf? Die einzig richtige Reaktion, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Was für ein Reichtum haben wir im Evangelium, was für eine Sicherheit haben wir in diesem für uns unergründlichen Ratschluss Gottes. Und der dritte Punkt, den wir finden, ist Gottes uneingeschränkte Regierung. Ein unfassbarer Reichtum, ein unergründlicher Ratschluss und Gottes uneingeschränkte Regierung in diesem Universum. Paulus schreibt weiter in Vers 35, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Wir finden hier drei Dinge, die alle von Gott kommen. Alle Dinge, jede Zelle unseres Körpers, jedes Atom, alles kommt von Gott, der Ursprung, ist durch ihn die Erhaltung und ist für ihn die Bestimmung. Alle Dinge, die da sind, alles, du und ich, wir alle haben in Gott unseren Ursprung von ihm, haben in Gott unsere Erhaltung durch ihn und haben in Gott ihre Bestimmung für ihn, von, durch, für. Das müssen wir uns vor Augen führen. Da dürfen wir nicht einfach rübergehen über so einen Vers, da muss man stehen bleiben. Allein der erste Punkt, alles, was er schuf, oder alles, was da ist, schuf Gott, ist von ihm erdacht. Alles. Das Gemüse, das wir essen, die Luft, die wir atmen, das Blut, das durch unsere Adern fließt, die Gedanken, die wir denken, ich verstehe das ja gar nicht, was da oben im Hirn alles mit irgendwelchen Elektroden und hin und her geht, alles von ihm. Und alles, was ich baue, baue ich mit Materialien von ihm. Also erstmal von Bauhaus, aber woher hat es Bauhaus? Da können wir die Kette ewig zurückgehen und irgendwann kommen wir dorthin. Es ist von ihm gemacht. Es gehört ihm. Jede Zelle dieses Körpers gehört ihm. So wie ich einen Lehmklumpen nehmen kann und daraus was formen kann, hat Gott es getan. Und er regiert über diesem Universum, uneingeschränkt. Und es ist nicht nur von ihm, es ist durch ihn. Er erhält die Dinge. Er erhält alle Dinge. Er lässt wachsen. Er lässt regnen. Er lässt die Erdanziehungskraft in jeder Sekunde seit Bestehen der Welt funktionieren, dass hier nicht alles irgendwo durch die Luft fliegt. Er lässt die Sterne kreisen. Er hat jede physikalische Kraft in seiner Hand. Er macht die Gesetzmäßigkeiten des Universums. Alles besteht in diesem Augenblick, weil er es erhält. Und er könnte in jedem Augenblick sagen, Stopp, und es wäre Stopp. Er könnte sagen, Weg, und es wäre weg. Aber er tut es nicht. Und alles, das von ihm kommt, das durch ihn besteht, ist auch für ihn gemacht. Dein Körper ist für ihn gemacht. Deswegen ist er da. Das ist die Bestimmung. Dieser Planet ist in erster Linie für ihn gemacht. Wir dürfen ihn verwalten. Wir dürfen darüber herrschen. Aber er existiert für ihn. Wenn wir das mal ganz auf unser Leben übertragen, verstehen, alles, was ich habe und besitze, kommt von ihm, existiert in diesem Augenblick durch ihn und hat in ihm seine Bestimmung, dann muss ich sagen, als Schlussfolgerung, mein Haus für ihn da. Meine Familie für ihn da. Meine Freizeit für ihn da. Meine Arbeit für ihn da. Meine Freundschaften für ihn da. Meine Finanzen für ihn da. Meine Gemeinde für ihn da. Mein Nächster für ihn da. Alles. Von ihm, durch ihn, für ihn. Ich muss nicht weiter erklären, warum ihm die Ehre gebührt, oder? Es ist so, es ist einfach da. Wir müssen es nur verstehen, begreifen. Wenn du in dich gehst, kannst du dann sagen, dass alle Bereiche meines Lebens unter seiner guten Herrschaft stehen und ich ihm die Ehre geben will dadurch? Ich kann nicht sagen, nur die Gemeinde zu seiner Ehre, wenn ich halt sonntags hier bin. Das geht nicht. Das ist ja auch völliger Unsinn, wenn wir die Logik hier verstehen. Weil es gehört ihm ja, die Frage ist nur, lebe ich danach? Habe ich die Konsequenz verstanden? Weil wenn ich es nicht tue, lebe ich in Sünde. Was ist Sünde? Gott nicht die Ehre geben, die ihm gebührt. Wir haben gesehen, dass ein unendlicher Reichtum in dem liegt, was Gott für uns gegeben hat. Wir haben gesehen, dass sein Wille für uns zwar oft unergründlich ist, aber wunderbar ist, uns führt, uns leitet. Und wir haben gesehen, dass Gottes Ratschluss, dass Gottes Regierung seit uneingeschränkt ist. Unendlicher Reichtum, unergründlicher Ratschluss, uneingeschränkte Regierung. Also warum sollen wir ihm die Ehre geben? Weil sie ihm gebührt. Deswegen. Das ist, wenn ich das verstehe, wenn es in meinem Kopf und Herz ist, dann kann ich nur darin enden, wie Paulus endet, in diesem Vers, der bald hier stehen wird. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Jetzt an diesem Sonntag, die nächste Woche, den nächsten Monat, das nächste Jahr, bis zu meinem Tod und darüber hinaus in alle Ewigkeit. Ihm gebührt die Ehre.
bitte dich, dich in dich zu gehen und ernst zu fragen. Kann ich das über mein Leben sagen? Letztendlich, wenn ich Gott die Ehre geben will in Familie, Beruf, Beziehungen, Ehe, Freundschaften, Finanzen, Alltag, Freizeit, all diesen Dingen, dann muss ich sagen, wie es in diesem alten Lied heißt, ich bin doch nur ein Gast auf Erden. Ich laufe hier meine Pilgerreise. Mein eigentliches Ziel ist er, die Ewigkeit bei ihm. Und deshalb will ich was tun? Alle Bereiche meines Lebens unter seine Herrschaft zu stellen und ihm die Ehre zu geben. Und dafür muss ich erkennen, wer Gott ist, wie er ist und was er mir gesagt hat. Das ist dieser Kreislauf. Ich wachse in der Erkenntnis. Ich lese, wie will Gott denn die Ehe haben? Was hat er denn gesagt? Und wenn ich das verstehe, dann will ich ihm dadurch die Ehre geben, dass ich nach seinem Willen in meiner Ehe lebe. Ich frage, was sagt Gott über den Dienst in der Gemeinde? Und ich lese es. Es gibt viele Kapitel in der Bibel darüber. Und ich denke darüber nach. Ich wachse hier in der Erkenntnis. Gott redet zu mir. Und meine Folgerung ist, Gott, ich will dir die Ehre geben. Deswegen diene ich in dieser Art der Gemeinde. Was sagt Gott über meinen Umgang mit Geld? Es wird viel darüber gesprochen in der Bibel. Ich lese es, ich will es verstehen und sagen, das ist dein Wille, Herr, also folge ich. Und was passiert? Ich gebe ihm die Ehre. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Was sagt Gott über Arbeit, über den Beruf? Weißt du, dass viel darüber hier drin steht? Im Neuen wie im Alten Testament? Ich lese es, ich will es verstehen, in der Erkenntnis wachsen und sagen, Herr, dann will ich es tun. Und wenn wir so in der Erkenntnis Gottes wachsen, werden wir mehr und mehr zu einer Gemeinde, die ihm die Ehre gibt. Wo Menschen es sehen werden. Ich hoffe sehr, dass dieser Vers uns in den nächsten Jahren oft ins Auge springt. Wenn wir hier sitzen werden, wenn wir auf unsere Gemeinde-Homepage gehen, noch dort oder gleich vorne stehen, dass wir daran erinnert werden, mit Freude, im Glauben, Herr, ich will dir die Ehre geben, weil sie dir zusteht, weil ich dein Kind bin, von dir geliebt bin, von dir gerettet bin, erlöst bin, weil ich auf dein Kommen warte und mich auf die Ewigkeit bei dir freue. Dir allein gebührt die Ehre. Amen. Lass uns beten gemeinsam. Herr, wir alle werden vor dir stehen. Alle werden dich sehen, ob sie geglaubt haben, ob sie nicht geglaubt haben. Deine Herrlichkeit wird völlig offenbart werden. Und wir, Herr, die wir glauben, dürfen jetzt schon sehen, wer du bist. Dürfen sehen und schmecken, dass du ein gütiger, gnädiger, allwissender, allmächtiger, herrlicher, erhabener Gott bist. Und Herr, wir demütigen uns unter dich. Und sagen dir, dass wir dich ehren wollen. Mit unserem ganzen Leben. Und du kennst die Realität, du kennst unsere Gedankenwelt, du kennst unsere Gefühlswelt, du kennst unseren Alltag. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns gnädig bist als Gemeinde, dass wir wachsen in deiner Erkenntnis. Täglich Buße tun über unser Leben, die unsere Schuld bringen, unser Versagen bringen, gestärkt werden, uns mehr und mehr sagen können, dir allein die Ehre in allen Bereichen unseres Lebens.